Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts, dem Podcast für Startups und Unternehmen, wenn es um gute Produktgestaltung geht. Mein Name ist Tim Schulz, ich bin Berater, Designer und Dozent für User Experience Design. Gemeinsam mit meinen Gästen diskutiere ich darüber, wie man gute, aber vor allen Dingen auch sinnvolle Produkte und Services entwickelt und was ein gutes Produkt überhaupt ausmacht. Heute sprechen wir über Industrie 4.0 und Smart Factories. Wie verändert sich der Arbeitsalltag von Menschen in einer intelligenten Fabrik und welche Rolle spielen immersive Technologien wie Augmented Virtual und Extended Reality dabei? In dieser Folge spreche ich mit Professor Dr. Jan-Niklas Vogt-Antons über die Zukunft der Mensch-Maschine-Interaktion in der Industrie. Wir diskutieren, wie UX und Usability in einer Smart Factory neu gedacht werden müssen und welche Herausforderungen und Chancen sich daraus ergeben. Außerdem werfen wir einen Blick auf den aktuellen Stand der Smart Factory Technologien und sprechen auch über die möglichen zukünftigen Entwicklungen. Professor Dr. Jan-Niklas Vogt-Antons leitet das Immersive Reality Lab der Hochschule Hamm-Lippstadt, das sich auf immersive Anwendungen fokussiert. Nach seinem Psychologie-Diplom an der TU Darmstadt promovierte er in Informatik an der TU Berlin und spezialisierte sich auf Mensch-Maschine-Interaktion und User Experience. Seine berufliche Laufbahn führte ihn in die Automobil- und Telekommunikationsbranche. Bei der Daimler AG entwickelte er physiologische Messmethoden für Fahrerassistenzsysteme. Danach arbeitete er als Research Scientist bei den Telekom Innovation Laboratories und beschäftigte sich mit der Messung von Nutzerzuständen in Telekommunikationssystemen. Vor seiner Professur für angewandte Informatik mit Schwerpunkt immersive Medien an der Hochschule Hamm-Lippstadt war er Senior Research Scientist im Quality and Usability Lab der TU Berlin. Vogt-Antons ist Autor zahlreicher wissenschaftlicher Veröffentlichungen, Redner auf internationalen Konferenzen und als Gutachter für wissenschaftliche Journale tätig. Zudem engagierte er sich in zahlreichen Standardisierungsaktivitäten. Professor Dr. Vogt-Antons, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass das heute klappt und wir uns über dieses sehr, sehr spannende Thema unterhalten können.
Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank, dass ich hier sein darf und wir uns über spannende Themen austauschen können.
Um gleich mal ins Thema einzusteigen, müssten wir vielleicht zunächst mal die nötigen Grundlagen schaffen. Daher meine Bitte an Sie um eine Erläuterung zunächst einmal der Begriffe Industrie 4.0 und auch des Begriffs Smart Factory.
Ja, sehr gerne. Kann ich was zu erzählen? Also Industrie 4.0 beschreibt die virtuelle industrielle Revolution, die durch Digitalisierung und Vernetzung in der Produktion geprägt ist. Dabei geht es darum, dass Maschinen, Sensoren, insgesamt IT-Systeme intelligent miteinander in Kontakt stehen, also miteinander kommunizieren. Und somit tatsächlich dann zum Beispiel Produktionsprozesse effizienter, durchaus flexibler und eventuell sogar ressourcenschonender gestaltet werden können. Beispiele sind sogenannte cyberphysische Systeme, ne, also Produktionsmaschinen, die sich vernetzen, um somit Fertigung in Echtzeit optimieren zu können. Das heißt, die Maschinen können auch tatsächlich untereinander, miteinander Daten und Informationen austauschen. So ein bisschen die Erweiterung Smart Factory ist tatsächlich ein Kernelement oder ein Teil dieser Entwicklung. Das heißt, Smart Factory nutzt Technologien, die sowas wie Internet of Things, sagt man heute, künstliche Intelligenz, Cloud Computing oder auch Aspekte wie eben schon genannt im Bereich Industrie 4.0 tatsächlich enthalten sind, Dinge, die in einer Fabrik, in einer Factory, also weitestgehend Fertigungsprozesse zu automatisieren und zu optimieren. Praktische Beispiele, eben gesagt, unterschiedliche Produktionsmaschinen, kann aber natürlich auch sowas sein wie Automobilfabrik, wo Maschinen, Roboter selbstständig in der Produktion tatsächlich Dinge vornehmen, aber auch tatsächlich dann interaktiv aufgrund von solchen Datenströmen auf Ereignisse reagieren können.
Die Also das klingt ja schon auch ein bisschen danach, als würde die eben angesprochene Smart Factory, als würde sich da so einiges für den Faktor Mensch oder den Fabrikarbeiter so ein bisschen verändern. Sehe ich das richtig? Also wie würde denn der künftige Arbeitsalltag von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen einer smarten Fabrik aussehen? Also vielleicht auch mit Blick auf die Anforderungen, aber auch auf Möglichkeiten, also die eigentliche Experience der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und weniger auf Anwendungsfälle, dazu würden wir dann noch kommen.
Ja, klar. Also, ne, je mehr wir automatisieren oder je mehr auch tatsächlich Maschinen und Anlagen in der Lage sind, untereinander zu kommunizieren, desto mehr wird sich natürlich auch die Rolle der Menschen in solchen Systemen verändern. Ne, Routineaufgaben werden zunehmend von ja, autonomen Systemen übernommen. Menschen werden sich verstärkter auf überwachende und optimierende Tätigkeiten ausüben, obwohl man da natürlich unterscheiden muss. Im Idealfall, wenn ich so eine Smart Factory habe, werden diese normalen Überwachungs- und, sag ich mal, in einem bestimmten Parameterset auch Optimierungsaufgaben bereits dann automatisiert tatsächlich durchgeführt. Allerdings, ne, das Troubleshooting und das finale Auslösen von Problemen, die Optimierungsaufgabe, die wird dann tatsächlich verstärkt von Menschen ausgeübt. Das bedeutet natürlich auch, dass Mitarbeitende weniger oder noch weniger als bisher stark wiederholende Aufgaben tatsächlich übernehmen müssen und sich deswegen viel mehr auf, naja, sag ich mal, kreative und strategische Aufgaben konzentrieren können. Ja, das heißt, es geht so ein bisschen weg von dem Wiederholen, Abarbeiten, tatsächlich überwachen, was Maschinen tun, dem hingegen eher tatsächlich Lösungsansätze anbieten, Konzepte anbieten, wie tatsächlich Probleme angegangen werden und die Implementierung tatsächlich dann in der Systemoptimierung selber, das wird dann tatsächlich viel mehr im maschinellen Bereich durchgeführt werden.
Ich habe mich während meiner eigenen Masterarbeit selber mit dem Thema Augmented Reality im Produktionsumfeld beschäftigt. Ihr Arbeits- und Forschungsschwerpunkt liegt ja ebenfalls unter anderem auf immersiven Medien, also Augmented Virtual und Extended Reality. Solche Dinge werden, so habe ich es damals zumindest auch wahrgenommen, in einer Fabrik der Zukunft durchaus eine Rolle spielen. Könnten Sie diese drei Formen für uns ein wenig einordnen, also Augmented, Virtual und Extended Reality?
Ja, klar, kann ich sehr gerne machen. Im Bereich der Immersiven gibt es ein breites Spektrum an Ausgabe-Displays, Ausgabemodalitäten, die verwendet werden können, erstmal ganz grundsätzlich, um Menschen eine Information darzubieten. Und ja, im Bereich von dem, was wir immer landläufig unter Virtual oder Augmented Reality sprechen, liegt momentan tatsächlich der Fokus auf der visuellen Domäne. Ne? Das heißt, erstmal ganz grundsätzlich, meistens, wenn man von diesen immersiven Medien spricht, hat man einen Hauptfokus auf das Sehen. So, und die Worte, die verwendet werden, die sind sortiert nach der Intensität oder nach dem Prozentsatz an digitalen Informationen, die tatsächlich als ja, Zusatzinformation dementsprechend angezeigt werden. Das heißt, normalerweise gehe ich davon aus, wenn ich jetzt in einem traditionellen Arbeitsumfeld bin, dann befinde ich mich in der Realität, das heißt, ich habe gar keinen digitalen Content. Und sobald ich dann tatsächlich die reale Umgebung erweitere, das heißt, ich digitale Elemente nehme, die ich entweder mit einem Display oder einer Augmented Reality Brille tatsächlich einblenden kann, dann bekomme ich die erste Form, das heißt die Augmented Reality. Ne? Das heißt, wir haben eine reale Umgebung, die durch digitalen Content, digitale Elemente erweitert wird. Und ja, und die Virtual Reality, das, was heute immer verwendet wird als Wort, ist tatsächlich das Extrem. Ne? Das heißt, wir zeigen nur noch digitale Inhalte an und die komplette wirkliche Welt wird ausgeblendet. Ne? Ja, das kann zum Beispiel bei der Simulation auch von Trainingsumgebungen sein für, Produktionen oder Fabriken. Und sobald ich dann tatsächlich diesen Mix habe, spricht man entweder von Mixed Reality oder Extended Reality, wo dann tatsächlich als Sammelbegriff verschiedene Systeme drunter verwendet werden, die unterschiedlich stark ausgeprägt entweder digitalen oder realen Inhalt anzeigen. Die Diskussion oder ich sag mal so in der Wissenschaft, ne, ist das Ganze nicht so schwarz und weiß. Da ist es tatsächlich, da sieht man das eher als eine kontinuierliche Verschiebung. Ne? Also je nachdem, welches Szenario ich habe, kann es sinnvoll sein, in einem virtuellen Realitäts-Setup auch tatsächlich ein Video von der realen Umgebung zu zeigen und umgekehrt. Ne? Manchmal kann es sehr sinnvoll sein, in einem Augmented Reality Setup relativ viel digitale Informationen anzuzeigen. Kurz zusammengefasst, der Grad oder der Anteil an digitalen Elementen, die angezeigt werden, bestimmt das Wording. Wenn ich hauptsächlich die reale Umgebung sehe, Augmented Reality, und wenn ich ausschließlich digitale Umgebung sehe, dann Virtual Reality.
Und genau diese Technologien könnten jetzt beispielsweise auch in einer Smart Factory Anwendung finden. Wie muss man sich das dann vorstellen? Also vielleicht hätten Sie uns an der Stelle ein paar konkrete denkbare Anwendungsgebiete für solche Formen der Technologie.
Ja, definitiv. Also es gibt eine Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten. Kommt natürlich immer so spezifisch auf das Setup, auf die Branche an. Aber eins hatte ich gerade schon angesprochen, Schulung und Weiterbildung. Ne? Das heißt, sobald wir im industriellen Bereich in Situationen kommen, wo die Schulung für Tätigkeiten A entweder sehr, sehr, sehr gefährlich sind oder wo wir tatsächlich Einschränkungen haben. Ne? Wir haben ein Partnerunternehmen, mit dem wir zusammen Schulungen jetzt für Reinräume in der Pharmaindustrie entwickeln wollen. Die haben eine Auslastung von nahezu 100%. Das heißt, es gibt da gar keine Möglichkeiten, vorher solche Trainings in Realität, also in der echten Umgebung, durchzuführen, um natürlich dann aber teure und riskante Fehler in der realen Produktion zu vermeiden, bietet dann vor allen Dingen Virtual Reality die Möglichkeit, solche Umgebungen oder auch solche komplexen Abläufe einfach zu trainieren. Erstmal grundsätzlich als Schulung und dann natürlich als Weiterbildungsmaßnahme. Ne? Wenn sich bestimmte Prozesse oder Maschinen verändern, kann das als Tool genutzt werden, die Mitarbeiter dann, um zu schulen oder weiterzubilden. Eine weitere Möglichkeit, die tatsächlich besteht, ist die Remote-Unterstützung. Das heißt, mit Augmented Reality kann ich tatsächlich von jemandem, der jetzt nicht in der Fabrik ist, aber eine Expertin, ein Experte für einen speziellen Ablauf oder für eine spezielle Maschine, können dann tatsächlich in Echtzeit Anweisungen geben. Das heißt, gerade bei Firmen, die international aufgestellt sind, die Anlagen in anderen Ländern aufbauen, kann es tatsächlich sein, dass die Mitarbeiter, die die Anlage selber installiert haben, gar nicht mehr vor Ort sind und da dann aber remote tatsächlich unterstützen können. Ein weiteres Szenario, was ich ganz interessant fand, was wir auch mit einem Praxispartner diskutiert haben, war, dass man in solchen Riesenanlagen gar nicht genau weiß, okay, wie komme ich denn jetzt zum Beispiel von einem Teil der Anlage zu einem anderen Teil der Anlage? Gibt es vielleicht gerade im Produktionsablauf bestimmte Bereiche, die besonders gefährlich sind? Ne? Also auch sowas wie bei komplexen Abläufen, dass ich sowas wie eine Navigation innerhalb der Smart Factory habe, die mich dann von Aufgabe zu Aufgabe tatsächlich führt und weiterleitet. Ja, genau. Und dann natürlich noch, ne, alle Welt spricht im Zuge der Smart Factory oder heutzutage auch in anderen Bereichen über digitale Zwillinge, Digital Twins, die natürlich auch ermöglichen, solche Produktionsabläufe zu überwachen und in Echtzeit dann zu versuchen, solche Prozesse zu visualisieren und dann ja, Möglichkeiten zu geben, zum Beispiel Produktionsleiterinnen und dann sowas über AR tatsächlich auch zu visualisieren. A, zum einen erstmal, um visuell, räumlich diese Informationen vor sich zu sehen. Und das andere, was natürlich über Augmented Reality dann auch möglich ist, dass man quasi, wenn man in der Anlage steht, selber direkt an den Maschinen die Informationen zu den Zuständen der Geräte tatsächlich selber sehen kann und somit relativ schnell auch einen Überblick hat, oh, wo muss ich eventuell hin, wo kann ich beim Troubleshooting tatsächlich dann eingreifen. Ich glaube, das sind relativ gute Beispiele, weil die sich auf relativ viele Anwendungsszenarien und auch tatsächlich Produktionsabläufe übertragen lassen.
Wenn ich mir das jetzt so anhöre, dann klingt das durchaus auch schon nach einigen oder massiven Änderungen für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in ihrem bisher oder im Vergleich zum bisherigen Alltag. Neben den immersiven Medien gehören auch die Themen User Experience, Usability und Mensch-Maschine-Interaktion zu ihren Forschungsschwerpunkten. Und jetzt spielt das schön ineinander. Während Websites und Apps, sage ich jetzt mal, schon lange zum Alltag gehören, sind ja immersive Medien noch nicht in einem solchen Maß im täglichen Gebrauch zu finden. Da stellt sich mir die Frage, welche Herausforderungen ergeben sich dann bei der Gestaltung solcher immersiven Medien mit Blick auf User Experience und Usability verglichen mit der Gestaltung klassischer interaktiver Medien?
Ja, das ist natürlich gerade für die Benutzerinnen und Benutzer eine der größten Herausforderungen, sich in solchen gemischt digital realen Räumen zurechtzufinden. Für mich ist tatsächlich immer das Wichtigste hier zu schauen, okay, was für eine Aufgabe müssen die Personen lösen, ne, und was für Informationen brauchen sie dazu. Ne? Ganz klassisch, wenn wir so an Webseiten, glaube ich, eines der besterforschtesten Technologien oder Medien für User Experience Optimierungen sich anschaut, dann ist da natürlich super viel gemacht worden. Was sich aber natürlich nur eingeschränkt übertragen lässt. Ne? Also es gibt tatsächlich verschiedene Faktoren, die wir uns auch angeguckt haben. Also ein Klassiker für Webseiten und Apps wäre sowas wie Schriftgrößen, Kontraste, die natürlich hier aber tatsächlich auch eine ganz andere Rolle oder Schwierigkeit tatsächlich technologisch irgendwie darstellen. Das, was ich tatsächlich als größte Herausforderung sehen würde, ist, dass wir natürlich noch eine Dimension mehr haben. Das heißt, die Informationsdichte ist um ein Vielfaches höher. Ne? Das heißt, wir haben 360 Grad um die Person herum die Möglichkeit, in verschiedenen Ebenen Informationen tatsächlich anzuzeigen. Und ich glaube, die Steuerung von Aufmerksamkeit, ne, also die Dosierung der Informationsdichte und dann noch innerhalb dieser Informationen die Aufmerksamkeit der Person tatsächlich zu steuern, ohne zu doll einzugreifen. Das wird tatsächlich die Kunst werden in solchen Systemen, dass man sagt, okay, wie kann ich vielleicht auch tatsächlich adaptiv auf die Anforderungen, die Nutzerin in solchen Situationen hat, tatsächlich reagieren. Also ne, normalerweise ist das sowas wie, wie viel Kapazität habe ich, wie viel Aufmerksamkeit habe ich noch über, um tatsächlich bestimmte Dinge wahrzunehmen und darauf zu reagieren. Und das zu steuern, das ist tatsächlich, sage ich mal, erstmal in der, wie baut man solche Informationen auf, wie schaffe ich es, Aufmerksamkeit auf bestimmte Elemente zu lenken. Dabei muss ich immer daran denken, dass natürlich hier klassische Wahrnehmungstechniken eine große Rolle spielen werden und noch viel mehr als bei klassischen Medien. Ein zweiter Faktor, den ich da ganz interessant finde, ist, dass wir immer mehr neue Interaktionsformen tatsächlich erhalten werden, die ja, nicht mehr tastaturbasiert sind, nicht mehr mausbasiert sind, ne? Also wir haben jetzt sehr viel Handtracking, wir haben sehr viel Körpertracking insgesamt, also dass wir Input in solche Systeme mit Interaktionen tatsächlich verbinden können. So, und spannend hier tatsächlich ist für mich zu sehen, wie können wir quasi diese Interaktionstechniken so natürlich wie möglich machen, aber gleichzeitig tatsächlich auch den Wechsel zwischen jetzt bediene ich etwas, was als digitale Repräsentation um mich herum ist, und gleichzeitig aber auch dann den Kontrast zu dem Bedienen, Reparieren, Schalten von tatsächlich physischen Anlagen. Und ich glaube, das wird ganz spannend, da zu schauen, okay, welche Interaktionsformen funktionieren da gut, und ja, wie kann man das vielleicht auch tatsächlich kombinieren, ne? Also wenn ich jetzt in so einer Augmented Reality Brille Eye-Tracking verwende, um Objekte auszuwählen, kann ich tatsächlich auch dann das integrieren und auch in der Maschine, die vor mir ist, die ich bedienen will, dann tatsächlich da eine Steuerung vornehmen mit Eye-Tracking im Sinne der Vernetzung von Brille und Maschine. Ja, ist aber auf jeden Fall insgesamt ein ganz spannendes Gebiet und bietet für Wissenschaftlerinnen wie mich ein breites Feld, da zu forschen und tatsächlich zu schauen, okay, was kann da noch standardisiert werden, wie kann das gemessen werden, und wie können wir versuchen, die Benutzerinnenbedürfnisse da tatsächlich optimal zu treffen.
Jetzt war ja viel von Interaktion die Rede, bezogen auf Software vielleicht auch. Ich könnte mir aber auch vorstellen, zumindest erging es mir damals während meiner Masterarbeit so, dass auch Hardware schon auch ein Thema ist, weil ich oft den Eindruck hatte, dass die damals gängige Hardware, das war so um 2018 rum, oftmals für den Einsatz in der Fabrik sich so ein bisschen als sperrig erwiesen hat, sage ich jetzt mal vorsichtig. Was ist da Ihr Eindruck bezogen auf die Hardware?
Ja, ich glaube immer noch, dass im Verhältnis jetzt zu Hardware in klassischen Industrieanlagen, die ja sehr darauf ausgelegt ist, sehr robust zu sein, Staub, Schock, resistant zu sein, was auch immer es da für Normen dann verwendet werden in den spezifischen Fällen. Das ist tatsächlich bei den zumindestens bei den ganzen Headset-basierten Sachen, also Head-Mounted Displays, VR-Glasses, AR-Glasses, tatsächlich momentan noch nicht so weit fortgeschritten. Das heißt, das wird tatsächlich eher noch auf der Seite sein, dass wir ja eher zerbrechliche Produkte noch haben, sage ich einfach mal, die Hardware jetzt noch nicht so wirklich für den Produktionsprozess geeignet ist. Muss man aber natürlich auch sehen, ne, an welchen Stellen passt das, ne? Das heißt, ich glaube, die Use Cases, die wir uns eben angeschaut haben, wo wir sagen, wir gehen irgendwie in Training von Smart Factory, habe ich natürlich auch mehr saubere Settings. Ich habe mehr Settings, wo es mehr um Optimierung geht. Und da kann es natürlich stärker benutzt werden. Nichtsdestotrotz, wenn wir natürlich langfristig das als Tool breitflächig nutzen wollen und in verschiedenen Anwendungsbereichen tatsächlich auch verwendbar machen wollen, ist da noch sehr großer Bedarf, ne? Das einfach mehr rugged zu machen, verwendbar auch in, ja, sag ich mal, schmutzigen Umgebungen, feuchten Umgebungen. Da ist die aktuelle Hardware tatsächlich eher weniger gut für geeignet.
Vielleicht müssen die Hersteller sich dann auch einfach in zwei Produktion oder Produktlinien einteilen zwischen, also schärfer unterteilen zwischen Privatkonsument oder in irgendeinem professionellen beruflichen Kontext.
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das wird automatisch auch ein Preissegment werden, ne? Also es gibt ja auch sehr teure Hardware für Umgebungen, wenn ich jetzt an Laptops denke, ne, die für besonders schockresistent sind und wasserabweisend, die in einem eher teuren Preissegment sind für, ja, sag ich mal, Fertigungen oder berufliche Tätigkeiten, die eher in einem Umfeld sind, wo das auch benötigt wird. Und sowas in die Richtung könnte ich mir da tatsächlich auch vorstellen. Also Consumer Products, da brauche ich das auf keinen Fall. Und wenn ich jetzt so eine hochtechnisierte Reinanlage habe, die gewartet werden muss und wo es tatsächlich auch eher sauber ist, dann kann ich das vielleicht auch mit einem eher Consumer-ähnlichen Produkt machen. Für alle anderen Fälle auf jeden Fall, gerade langfristig müssen solche Geräte dann eher auf einer Industrielinie tatsächlich gefertigt werden.
Nochmal zurück zur smarten Fabrik. Welche zusätzlichen Herausforderungen würden denn entstehen, wenn man UX und immersive Medien im Kontext einer smarten Fabrik betrachtet? Also was gibt es in einer künftigen smarten Fabrik zu beachten?
Eine smarte Fabrik, die unterschiedliche Sensoriken enthält, unterschiedliche Elemente. Und da würde ich tatsächlich das aufgreifen, was ich eben gesagt habe. Wir haben meist unterschiedliche Systemkomponenten, die für sich sehr, sehr, sehr gut optimiert sind. Also so Industrieanlagen, auch die, die Displays haben oder die Benutzerinnen Schnittstellen haben, die sind oft sehr gut getestet, sind optimiert für bestimmte Arbeitsabläufe. Und ich glaube, dass die zukünftigen Smart Factories nicht nur jedes einzelne Produkt oder jedes einzelne Interface für sich optimieren müssen, sondern die Optimierungsaufgabe für eine gute UX dann tatsächlich auch eher schon auf Ebene der Fabrik gedacht werden muss. Das heißt, wir haben unterschiedliche Geräte, die sich vielleicht nicht mehr nur durch das Display bedienen lassen müssen oder durch die Knöpfe, die an der Maschine sind, sondern vielleicht auch über ein Computerdisplay. Wir müssen gleichzeitig vielleicht aber auch in der Lage sein, Schaltvorgänge in Augmented Reality mit gestenbasierten Inputs vorzunehmen. Und ich glaube, da diesen Ansatz eher eine Ebene höher zu nehmen und zu sagen, wir gucken uns nicht mehr nur ein Display an, sondern wir müssen gucken, dass so eine Factory, Smart Factory auf so einer globalen Ebene tatsächlich optimiert wird und das Ganze von Anfang an tatsächlich als Gesamtkonzept gedacht wird. Wenn man jetzt nach und nach umrüstet, ist es natürlich noch schwieriger. Wenn ich Maschinen habe, die nur teilweise tatsächlich dann vernetzt sind oder nur teilweise tatsächlich auch Schreibzugriff zulassen in bestimmten Bereichen, dann wird da die Umstellung sicherlich schwieriger. Aber ich denke, gerade wenn wir jetzt neu planen und mit ein bisschen mehr Vorlauf, wird der meiste Zugewinn sein, tatsächlich sich zu lösen, zu sagen, okay, wir haben einzelne Subanwendungen oder Submaschinen oder Subdisplays, sondern wir haben eine Fabrik, die als Gesamtkonzept hier optimiert werden muss im Sinne der Bedienbarkeit und UX für Mitarbeitende, die da tätig sind.
Ich glaube auch mal gelesen zu haben, und das würde ja jetzt nicht nur die Experience der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen betreffen, sondern einfach auch, ich sag mal, der Bürger, dass auch die Idee einer Smart Factory so gelebt werden könnte, dass wir beginnen, die Factories wieder näher ins Stadtbild zu integrieren. Heute ist es ja so, dass solche schwere Industrie meistens mit Absicht natürlich auch ein bisschen außerhalb der Stadtzentren gelegt ist, einfach um die Bevölkerung, sag ich mal, vor möglichen Verschmutzungen etc. zu schützen. Ist das ein Punkt? Müssen wir uns das so vorstellen?
Also ich kann mir vorstellen, dass das für Teile bestimmt der Fall ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass das zum Beispiel auch im Bereich der adaptiven Fertigung, also 3D-Druck, dass man da sicherlich tatsächlich eher so eine Art verteilte Produktion dann auch mehr und mehr bekommt. Ich könnte mir vorstellen, dass gerade Schwerindustrien, wo auch bei stark vernetzten oder Smart Factories noch sehr, sehr viel Geräusche, Gase, Abfälle tatsächlich anfallen, dass das tatsächlich noch eher was ist, was tatsächlich außerhalb bleibt. Alles das, was kompakt ist und da tatsächlich auch eher smart vor Ort produziert werden kann in Kleinanlagen, sehr, sehr adaptiv, um auch tatsächlich sowas wie Ressourcenschutz schon tatsächlich produzieren zu können, adaptiv, dann glaube ich das schon. Ne? Also ne, es gibt da immer mehr Verwendungsbereiche dafür. Das wird tatsächlich eher Einzug auch in der Stadt, Smart City Kontext tatsächlich bekommen. Ich kann mir vorstellen, dass es sicherlich einen Teil der Schwerindustrie gibt, die tatsächlich weiter eher in Bereichen ist, wo der Lärm und Schmutz, der dann trotz Industrie 4.0 oder Smart Factory immer noch anfällt, eher in einem Bereich vorgelagert in Industriegebieten bleiben wird.
Bevor wir nun schon zum Ende dieser Folge kommen, vielleicht mal auch ein kleiner Blick in die Zukunft, beziehungsweise fangen wir mit der Gegenwart an. Wo stehen wir denn aktuell, wenn wir über das Thema Smart Factory reden? Also was ist schon Realität? Also auch gerne mit Blick auf die Technologien, die wir vor uns besprochen hatten, im Alltag der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und was werden so die nächsten großen Themen in Richtung Smart Factory werden? So vielleicht ein kleiner Blick in die Zukunft, je nachdem, was man sich da erlauben kann.
Ja, also ich muss sagen, wir befinden uns gerade an einem total spannenden Punkt. Ne? Das heißt, wir haben gerade ganz, ganz, ganz viel smarte Technologie, wovon viel tatsächlich auch im Einsatz ist, wo viel tatsächlich gerade auch ausgerollt wird. Ne? Wir haben viele Ansätze, dass wir Internet of Things gesteuerte Produktionsprozesse haben, wo wir KI gesteuerte Fehlererkennung haben. Und das ist tatsächlich alles spannend und tatsächlich alles vorhanden. Gerade im Bereich Augmented und Virtual Reality haben wir unterschiedlichste Lösungsansätze, sei es über, ja, dass wir irgendwelche Handheld-Devices haben, dass wir Head-Mounted-Devices haben. Aber tatsächlich ist da immer noch eine Lücke zwischen dem, was wir technisch haben und was dann tatsächlich auch in der Anwendung ist. Weil wir ganz häufig erleben, wenn wir zu Industriekonzernen gehen, dass da zwar vereinzelt die Leute schon mal Erfahrungen auch mit Augmented oder Virtual Reality gemacht haben, aber in der Breite noch nicht mal im Privatleben und von der Anwendung in der Firma ganz zu schweigen. Und deswegen muss ich sagen, dass wir gerade aktuell sehr, sehr viel technische Möglichkeiten haben, auf der Seite der industriellen Maschinen, tatsächlich ja auch der Umbruch oder der Fabriken insgesamt ein Umbruch stattfindet nach und nach, aber wir hier die Möglichkeiten noch nicht voll ausnutzen. Das heißt, deswegen für mich sehr spannend. Wir haben super viel Potenzial, es gibt super viel technische, wissenschaftliche, anwendungsbezogene Möglichkeiten, die tatsächlich aber gerade eher in den Startlöchern steht und tatsächlich nicht noch nicht so vom Potenzial ausgenutzt wird, wie das möglich wäre. Was sind die nächsten großen Themen? Ja, die nächsten Themen sind natürlich, dass wir sowas versuchen, wie nachhaltige Aspekte mit einzubringen, dass wir darüber zwar auch eine Optimierung für die Produktion selber mitnehmen, ne, dass man aber auch versucht, im Sinne Energieverbrauch, Materialverschwendung damit zu minimieren, dass wir da versuchen können, Energieverbrauch und Ressourcen schonender tatsächlich einfach zu produzieren. Spannend aus UX- oder Interaktionssicht ist das, was ich tatsächlich eben gesagt habe. Das heißt, wie positioniert man Inhalte in solchen Szenarios und Fabriken? Ne, wenn man jetzt nur auf Smart Factory schaut, ist das sicherlich Informationen über Produktionsabläufe. Anweisungen, ne? Wie kann man tatsächlich auch verschiedene Geräte oder Teile, Aspekte miteinander kommunizieren lassen. Ne? Das heißt, für mich ist ein spannendes Thema, wie standardisiert man das? Ne? Gibt es Frameworks, mit denen man auch unterschiedliche Geräte oder Settings in einem größeren Bereich tatsächlich dann optimieren und gestalten kann. Bietet auf jeden Fall ein breites Feld an spannenden Ansatzmöglichkeiten. Wir werden genug haben, genug Arbeit haben, dort Systeme tatsächlich A zu erstellen und zweitens auch zu optimieren.
Ja, ein Punkt, den ich mir auch noch vorstellen könnte, was vielleicht ein bisschen tricky werden könnte, ist das Thema Regulatorik. Also oder Bürokratie auch. Ich habe erst vor kurzem, beziehungsweise jetzt auch schon wieder eine Weile her, eine Podcast-Folge gemacht zum Thema autonomes Fahren mit Professor Dr. Andreas Riener von der THI. Und da war natürlich auch ein Punkt, ne, das eine ist die Vision und das andere ist, wo stehen wir mit Bürokratie und Regulatorik? Und ich könnte mir gerade vorstellen, dass gerade der Kontext der Industrie sehr mit DIN-Normen und so weiter vorbelegt ist. Da kann ich mir auch vorstellen, dass es an der Stelle vielleicht auch knackt, immer so die Technologie einzusetzen, wie wir es uns vielleicht aus Interaktionssicht oder aus gestalterischer Richtlinie vielleicht auch vorstellen würden.
Ja, klar. Also wir sind gerade erst in den Kinderschuhen. Ne? Ich bin auch in einem DIN-Normungsgremium zu Metaverse, zu vernetzten immersiven Systemen aktiv, auch auf internationaler Ebene bei der International Telecommunication Union sind wir gerade dabei, überhaupt erstmal zu standardisieren, wie misst man denn, ob so ein System usable ist. Ne? Das heißt, klar gibt es Guidelines für bestimmte Systeme, wie misst man das, was ist Benutzerfreundlichkeit, aber halt nur für klassische Medien. Ne? Das heißt, für den Bereich der Smart Factory, für den Bereich der immersiven Systeme gibt es da erste Ansätze, und da gibt es sicherlich auch Verschränkungen, aber da ist auch einfach noch super viel leer. Ne? Das heißt, in vielen Bereichen weiß man auch gar nicht, okay. Wenn eine Firma da eine Anwendung erstellt, halten die sich tatsächlich oft an die eigenen Guidelines, ne? Also für die großen Hersteller für diese Headsets, die haben meistens Empfehlungen, wie man sowas umsetzen kann, so dass es gebrauchstauglich ist. Aber übergreifend was, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt tatsächlich ein genormtes Testverfahren, um auch geräteübergreifend dort die Usability bewerten zu können, das ist tatsächlich gerade erst in der Entstehung.
Professor Dr. Vogt Antons, ich bedanke mich herzlich für die Einblicke in dieses wirklich spannende Thema. Ich bin auch total gespannt, wie es da an der Stelle weitergehen wird, wie sich die Dinge entwickeln werden. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und für das heutige Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir große Freude bereitet.
So, das war's für heute mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr konntet für euch und eure Projekte etwas mitnehmen. Wenn du selbst an aufregenden Produkten arbeitest oder jemanden kennst, der das tut, dann würde ich mich sehr freuen, von dir zu hören, denn dieser Podcast lebt von den spannenden Geschichten und Ideen meiner Zuhörer und Zuhörerinnen. Also, wenn du Lust auf einen interessanten Austausch hast, dann schreib mir einfach. Du erreichst mich unter experience@tim-schulz.de oder über das Kontaktformular meiner Webseite tim-schulz.de. Die Links dazu findest du dann hier in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal und bis dahin eine gute Zeit.